Kurz was zu mir, wie es zu diesem Thema kam. Ich bin aufgewachsen mit Hardcore-Punk oder bin auch in diesen Do-it-yourself-Strukturen sozialisiert. Habe Ende der 90er Jahre angefangen, auch Konzerte zu organisieren. Habe, weiß ich glaube, so ungefähr 15 Jahre in Bands gespielt und bin durch die Lande getourt mit diesen Hardcore-Bands. Bin 2010 nach Leipzig gezogen und bin da relativ schnell in dieses damalige noch Kollektiv Institut für Zukunft reingerutscht. Da wurden so Techno-Partys in verschiedenen Locations organisiert, Open Airs etc. Hab da auch manchmal Konzerte organisiert, witzigerweise auch mal eins mit Datashock, die am Mittwoch hier gespielt haben, in Leipzig, in so einem Park. Und bin dann auch in diesem Clubprojekt Institut für Zukunft, IFZ, das kennen ja vielleicht einige in Leipzig, reingerutscht. Hab da ungefähr dreiviertel Jahr auf dieser Baustelle verbracht und dieses Ding gebaut mit. Und bin da dadurch auch in diese Kollektivstrukturen reingerutscht oder musste mich damit auseinandersetzen. Und mache auch jetzt noch regelmäßig Partys mit so einer kleinen Party-Crew in auch so verschiedenen Locations in Leipzig und bin auch Mitglied in einem Verein, der heißt Kulturraum e.V. Kräft. Da machen wir auch nach wie vor Vorträge, Diskussionen, Politveranstaltungen. Ich weiß nicht, das kennt vielleicht der eine oder die andere. Man sitzt irgendwann in irgendeinem AZ irgendwo in Deutschland und isst irgendeine vegane Pampe oder so oder muss morgens nach irgendeiner Party, die man organisiert hat, da noch besoffen die Anlage abbauen und da stellen sich ja schon so Sinnfragen, was man da eigentlich tut und warum man das macht. So kam ich auch mich da halt so im Zuge auch dieser arbeitssoziologischen oder eher so meine wissenschaftlichen Zugang vielleicht dazu, mir auch Fragen dazu zu stellen und habe diesen Vortrag in abgewandelter Form zum ersten Mal 2014 gehalten. Der hieß der, als Geschäftsfrau kann ich so nicht denken. Und das war zu einer Zeit im Institut für Zukunft, da hatte dieser Club, der sich selber auch als Kollektiv und auch als irgendwie linker politischer Techno-Club versteht, gerade aufgemacht und war so ein bisschen am Scheideweg. Wohin soll das eigentlich gehen mit uns? Wie stehen wir so in diesem Marktverhältnis? Was für ökonomische Abhängigkeiten gibt es? Und da war so die Intention dieses Vortrags eigentlich so eine gemeinsame Reflexion in diesem Kollektiv, was ich auch erst im Entstehen befand, so anzustoßen. Und was im Endeffekt dabei rausgekommen ist, das wurde so ein bisschen verpennt oder ging unter. Und das Gefühl ist, dass es jetzt zu spät ist und man sich eigentlich längst innerhalb dieser Marktlogiken befindet, ohne da rauszukommen. Dann habe ich so 2 Jahre später oder so nochmal diesen Vortrag gehalten, wieder in abgewandelter Form, unter anderem in Berlin und auch in Nürnberg. Und habe versucht, immer so diese Diskussionen, was halt so als Feedback auch kam bei diesen Vorträgen, halt in diesen Vortrag aufzunehmen. Und das, was wir jetzt heute hier hören, ist so ein bisschen das Ergebnis davon, von dem, wie ich die letzten Jahre da irgendwie diesen Zugang hatte. Was ich vorab sagen will, ist, was ich nicht bezwecke mit diesem Vortrag. Und was ich nicht bezwecke, ist vor allem, dass ich irgendwelche linken Strukturen, linke Clubs, linke AZs, Kollektive, Do-it-yourself-Strukturen, ich möchte nicht in die Pfanne hauen. Ja, und ich möchte auch keine Personen angreifen, die sich engagieren. Was ich auch nicht machen will, ist so eine Form von, ich nenne es mal, erhabener Ideologiekritik, also von oben herab, als Person, die vermeintlicherweise außerhalb dieser Strukturen steht und dann so argumentieren, dass er schon, was weiß ich, Georg Lukács das wusste. Und deswegen sind eigentlich alle eher dumm oder verblendet oder beides. Was ich auch nicht bezwecke, ist fertige Antworten geben, weil ich das A nicht kann und auch den Anspruch habe, das so miteinander zu diskutieren und in den Austausch zu treten. Was ich aber bezwecke mit diesem Vortrag oder warum ich mich damit beschäftige, ist eben so Gedankengänge, die mir selber dazu kamen, darzulegen. Und was ich auch will, ist einer bestimmten Form von Romantisierung vielleicht widersprechen. Romantisierung von Personen, die selber in diesen Strukturen arbeiten, in diesen Strukturen leben und versuche eben das Thema anders anzupacken, als es so, wie es mir scheint, gängig ist. Also ich möchte jetzt hier keine Jugend- oder Szene-Soziologie machen und will auch jetzt nicht so zu sehr auf so subjektiven Meinungen und Anekdoten beharren. Wie es mir vorkommt, wird ganz oft, wenn man sich anschaut, und das nimmt ja auch zu, dass sich mit diesem Thema Arbeiten in linken Zusammenhängen oder linken Kulturbetrieben oder emanzipatorischen Kulturbetrieben, wie auch immer man das dann bezeichnet, was da öfters passiert ist, dass die Rechnung ohne den Wirt gemacht wird, so scheint es mir. Also dass halt so objektive gesellschaftliche Verhältnisse, kapitalistische Vergesellschaftung, Arbeitsverhältnisse eben außen vor gelassen werden. Mein Anspruch ist es, über den Umweg des Normalbetriebes, sage ich mal, Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und daraus ableitend eben auch Gefahren aufzeigen, wo in linken Zusammenhängen oder Kollektivbetrieben die Gefahr besteht, auch hinter diesen kapitalistischen Normalbetrieb zurückzufallen. Und ich möchte halt gemeinsam Fragen diskutieren, Antworten suchen und dass wir uns vielleicht Erklärungen annähern. Jetzt komme ich kurz zum Titel des Safe Space. Der ist natürlich heutigen Diskussionen entlehnt, wo es viel um Awareness geht, wo es viel um LTEBIQ-Kontexte geht, also so diese Erschaffung eines Schutzraums vor der Außenwelt, nenne ich es mal. Und da ist mir diese Analogie aufgefallen, dass es auch so selbstverwaltete Zentren, Räume für Arbeit und Selbstverwirklichung eben so diese Idee haben, außerhalb des Kapitalismus zu stehen. Was ich auf jeden Fall nicht machen will, ist eine Relativierung. Also mir ist natürlich vollkommen klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Safe Space vor sexuellen Übergriffen oder Transphobie und einer kapitalistischen Alltagswelt. Aber ich finde, in dieser Idee des Schutzraums lässt sich ein ähnliches Phänomen aufzeigen. Und dass es so eine Vorstellung oder ein Ideal davon gibt, wie dieser Safe Space auszusehen hat, der im Endeffekt aber eine Blackbox bleibt. Ja? Diese sozialen Prozesse innerhalb dieses Safe Spaces müssen erstmal ausgehandelt werden. Ne? Und die Widersprüche, die auch natürlich auch dort auftreten, weil man sich eben nicht freimachen kann von der kapitalistischen Außenwelt, in Anführungszeichen, sind natürlich nicht weg. Ne? Und das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt, auf den ich hinaus will, weil ich eben davon ausgehe, dass auch ein Safe Space niemals losgelöst sein kann von den Verhältnissen und eben den Widersprüchen, gegen die er sich eigentlich richtet. Und da sehe ich eben auch diese Gefahr des Rückfalls hinter Standards der bürgerlichen Gesellschaft und eben auch die Gefahr des Verlustes von Universalinteressen zugunsten partikularer Bedürfnisse. Und wenn man sich so DIY-Strukturen anschaut, da bin ich in meiner Recherche auf ein Zitat gefunden von Theodor W. Adorno, der auch in einem späten Text Ende der 60er sich zu Do-it-yourself äußert. Das lese ich mal kurz vor, weil ich das schon interessant finde, beziehungsweise als so eine Grundlage, die man doch durchaus kritisieren kann vielleicht. Da sagt er Folgendes. Pseudoaktivität ist generell der Versuch, inmitten einer durch und durch vermittelten und verhärteten Gesellschaft sich Enklaven der Unmittelbarkeit zu retten. Rationalisiert wird das damit, die kleine Veränderung sei eine Etappe auf dem langen Weg zu der des Ganzen. Das fatale Modell von Pseudoaktivität ist das Do-it-yourself. Mach es selber. Tätigkeiten, die, was längst mit den Mitteln der industriellen Produktion besser geleistet werden kann, nur um in den unfreien, in ihrer Spontaneität gelähmten Einzelnen die Zuversicht zu erwecken, auf sie käme es an. Und wenn man sich das so liest, könnte man auch sagen, wir können eigentlich auch Stopp machen und die ganze Sache einfach lassen. Ich würde daraufhin die Frage stellen, ja, was macht denn das Arbeiten in einem Club, in einem autonomen Zentrum, in Kulturbetrieben oder eben Do-it-yourself-Strukturen so interessant oder erstrebenswert? Die Frage stelle ich mir. Und als ich da so überlegt habe oder auch so aus diesen Diskussionen, aus den Vorträgen, was andere Personen dazu gesagt haben, da hat eigentlich so jede ihr subjektives Argument, warum es trotzdem Sinn macht, dort zu arbeiten und nicht woanders. Und die Argumente oder diese Punkte, die da immer wieder angesprochen werden oder die mir selber aufgefallen sind, man arbeitet halt mit Freunden und Freundinnen zusammen oder mit Personen, mit denen man gern befreundet wäre vielleicht auch. Und es ist natürlich der Versuch, gemeinsam was aufzubauen. Also eine DIY-Struktur kann natürlich auch so einen Moment von Empowerment haben. Ja, also jeder lernt alles, each one teach one. Im besten Falle ist das die Möglichkeit, auch Sachen zu lernen, zu denen man sonst nie kommen würde. Es kann natürlich auch ein politischer Antrieb sein, warum man halt eher in solchen Zusammenhängen arbeitet und seine Zeit vertreibt und nicht in anderen. Ein linker Club oder ein AZ kann natürlich auch ein Freiraum sein, ein Freiraum für Selbstverwirklichung. Da kommen wir später nochmal auf diesen Begriff der Selbstverwirklichung auch zurück. Ein weiteres Argument dafür kann auch sowas sein, dass man sich selber sagt, es ist halt das kleinere Übel. Ich muss eh arbeiten gehen, dann lieber da, wo zumindest die Chance ist, dass es halt weniger Entfremdungsmomente, weniger Ausbeutungsmomente gibt und auch weniger Momente, dass man sich zum Affen machen muss. Ein weiteres Argument ist vielleicht auch so, dass man so die Hoffnung hat, so seinen Platz zu finden und sowohl in der Form von Sinnhaftigkeit, aber auch in bestimmtes Auskommen zu haben, weil man dieses Auskommen eben braucht. Eben diese Form der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Mit Marx könnte man vielleicht auch von Produzentenstolz vielleicht sprechen. Ein weiteres Argument wäre, dass man eben dieser Mehrwertlogik oder dieser Logik des Profitmaximierung, des Profitdenkens eben ein Schnippchen schlagen kann. Und eben auch solidarisch miteinander gegen bestimmte Formen des Konkurrenzprinzips halt arbeiten kann. Das sind alles so Punkte, die mehr oder weniger auf einer Arbeitsebene Argumente für das Arbeiten in linken Zusammenhängen wären. Es gibt aber noch eine weitere Ebene, die mir aufgefallen ist, und das ist die Ebene Distinktion. Also die Motivation, in linken Zusammenhängen zu arbeiten, kann natürlich auch sein, dass man sich einer bestimmten Szene zugehörig fühlt, dass man auch innerhalb dieser Szene Hierarchie aufsteigen möchte, so eine bestimmte Form die Akkumulation von sozialem Kapital über die Arbeit, um eben in dieser Szene dabei zu sein oder in diesen bestimmten Strukturen, Untergrundstrukturen, Subkulturstrukturen seinen Platz zu finden. Bei Hardcore ist das relativ, oder bei Hardcore Punk relativ klar, wie das funktioniert, wie man zum Beispiel auch dann so über Shirts und Beutel und irgendwelches Merch eben genau auch nach außen diese Zugehörigkeit zeigt. Das kommt auch in diesen Diskussionen immer wieder auf. Es gibt so eine bestimmte Form von Narrativ. Man sei da irgendwie so reingerutscht und schwupps ist es auf einmal so eine Lebensaufgabe geworden. Man weiß aber eigentlich selber gar nicht mehr so genau, wie es dazu kam. Und das ist auch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, weil es so vor 2016 ungefähr gab es so mehrere Veranstaltungen in Berlin, im Aubauer Plank zum Beispiel, im Archiv der Jugendkulturen. Also was auch heute noch so diese Bücher, die entstehen, so Lesungen über Punk zum Beispiel, diese Geschichte des Punk und die eigene Involviertheit in Punk irgendwie abbilden wollen. Und was mir da aufgefallen ist, was mir da auch aufgestoßen ist, dass es da ganz, ganz stark um so Anekdoten geht. Entweder geht es um Anekdoten oder es geht um irgendwelche Szenetheorien. Und meistens endet das auch in so Erfolgsstories. Es gab eine Veranstaltung, ich glaube, die war mal bei Plank, da hat auch jemand gesagt, so ja, das ist so vom Flyer-Verteiler zur Geschäftsführung. So, also diese Erfolgsstory des Aufsteigens innerhalb dieser Do-it-yourself-Strukturen. Und es zeigt sich ja auch, und das ist ja vielleicht auch unbewusst diese Hoffnung, es kann ja auch klappen. Wenn man sich anschaut, wie in bestimmten Booking-Strukturen, in bestimmten Kulturbetrieben, Zeitschriften, wer da irgendwie arbeitet, sind das ganz oft Leute, die aus so Do-it-yourself-Strukturen natürlich auch gekommen sind. Was dabei auffallend ist, dass halt eben diese Arbeitsverhältnisse in diesen Strukturen ganz oft ausgeblendet werden oder irgendwie verdrängt oder umschifft werden. Und das ist genau mein Ansatz, eben nicht das Pferd so von hinten aufzuziehen, sondern eben diese ökonomischen Zwangslagen, die Marktlogiken, die kapitalistische Verwertungslogik und auch die kapitalistische Zurichtung als Ausgangspunkt der Betrachtung zu wählen. Und eben diese Widersprüche und Spannungen in diesen Nischen, die sich Leute irgendwie versuchen aufzubauen, selbst zu suchen und eben als Ausgangspunkt zu nehmen, gemeinsam darüber so zu reflektieren. Das war so ein bisschen das Vorspiel. Jetzt kommen wir so zur Arbeit im Club, im Kollektiv, im Betrieb. Und wenn man sich da so die ökonomische Situation zumindest von Strukturen, die in einer gewissen Art und Weise abhängig sind vom Markt, von kapitalistischer Logik. IFZ wäre ein gutes Beispiel für einen Club, Kleipenkollektive. Wir könnten ja später auch darüber diskutieren, wie das eigentlich im Subotnik hier läuft. Und was da ja auffallend ist, dass man eben abhängig ist von einer bestimmten Form der Marktlage. Auch hier müssen Fixkosten bezahlt werden, Löhne, Bookings, anfallende Nachbesserungen. Technik muss beschafft werden. Es gibt vielleicht Verträge mit irgendwelchen Getränkefirmen. Es gibt irgendwie Werbung, Flyer müssen gemacht werden, etc. Und was da auffallend ist, oder zumindest aus meiner Erfahrung, wenn man sich die Frage stellt, wo kann da eigentlich und wie kann da gespart werden? Und da kommen wir ganz schnell auf die Ebene der Arbeit und der Arbeitsorganisation. In Unternehmen würde man vielleicht davon sprechen, dass es eine Form der internen Flexibilisierung ist, als jetzt so ein arbeitssoziologischer Begriff. Da macht es Sinn, meiner Meinung nach, auf Marx zurückzugreifen und das, was er im Kapital sagt, eben zur Steigerung des relativen Mehrwerts und zur Profitmaximierung. Und da zeigt sich, dass der Versuch der Kostenersparnis eben ganz stark über niedrige Löhne funktioniert oder über die Verlängerung der Arbeitszeit. Das, was Marx Intensivierung von Arbeit nennt und was er auch als erhöhte Anspannung von Arbeitskraft nennt oder bezeichnet. Das bedeutet, es muss mehr Arbeit in einem bestimmten Zeitraum verrichtet werden oder weniger Personen verrichten diese Arbeit oder es ist halt eine Kombination aus genau diesen zwei Momenten. Und hinzu kommt, das ist auffallend, vor allen Dingen in diesen Bar-, Kneipen-, Club-Strukturen, dass eben Strategien aus der betrieblichen Arbeitswelt, aus der Unternehmenswelt übernommen werden. Es zeigt sich halt auch in diesen Strukturen, dass es meistens keine Absicherung der Arbeit gibt. Es wird versucht, möglichst keine Zusatzkosten zu generieren, also im Sinne von so sozialpartnerischen Kosten, Rente, Versicherung, Arbeitsschutz vielleicht auch. Es ist so auffallend. Da könnten wir später diskutieren, wie da eure Erfahrungen sind, dass halt stark eben auf so Gewerbe umgestellt wird, auf FreiberuflerInnen. Und wenn man sich das in der Industrie anschaut oder in der Unternehmenswelt, ist das eigentlich heutzutage augenscheinlich in dem, was man so strategische Nutzung von Werkverträgen, von Leiharbeit, von Freelancern, Crowdsourcing etc. nennt. Also was heute unter so Plattformkapitalismus und digitaler Arbeit verhandelt wird. Jetzt aus dem Beispiel, es geht immer wieder um das Beispiel des IFZs, weil ich ja dort ja auch stärker involviert bin, aber ich denke, das lässt sich auch wahrscheinlich darüber hinaus feststellen. Und das zeigt sich eben auch in diesen linken Strukturen, dass es da ganz stark niedrige Löhne das Moment sind, an dem gespart wird. Ich meine, im IFZ war das selbst für Ostdeutschland niedrig. Das war am Anfang, glaube ich, 5 Euro hat man da verdient. Mittlerweile sind es 9 plus Trinkgeld, also auch knapp am Mindestlohn. Auch Institut für Zukunft ist aus diesem Kollektiv entstanden, ein Clubprojekt, in dem elektronische Musik gespielt wird. Ein Techno-Club. Vielleicht lässt sich das so zusammenfassen. Darüber hinaus passieren aber auch solche Dinge wie eben, dass wir dort diesen Raum haben, um diese politischen Veranstaltungen zu machen. Man kann das schon auch als Infrastruktur nehmen über diese Partys hinaus. Das ist zumindest der Anspruch. Und was sich halt in solchen Clubs zeigt, das lässt sich aber auch auf Berlin übertragen, ist eben, dass die ökonomischen Abhängigkeiten, in denen diese Strukturen verharren, eben auf dem Rücken derjenigen ausgetragen werden und auch verwaltet werden, die physische und psychisch anstrengende Arbeit letztendlich ausführen. Und da würde ich sagen, da ist erstmal kein Unterschied zum kapitalistischen Normalbetrieb oder zu Unternehmen oder irgendwelchen Bars in der Innenstadt. Es wird sich auch hier so allgemeiner gesellschaftlicher Voraussetzungen und den Anforderungen an den Verkauf von Arbeitskraft bedient. Das Interessante oder Spannende daran ist, meiner Meinung nach, dass diese Anforderungen an den Verkauf der wahren Arbeitskraft sich wandeln. Der Kapitalismus ist gezwungen zu reagieren, denn er ist auf die menschlichen Eigenschaften im Arbeitsprozess angewiesen, auf eine bestimmte Art und Weise. All das, was Marx als lebendige Arbeit vielleicht bezeichnet oder was mit Marx als lebendige Arbeit bezeichnet werden kann. Und da stellt sich mir die Frage, oder habe ich mir die Frage gestellt, was macht denn so heutzutage diese sogenannte postfordistische Employability eben aus? Ja, was muss an Kompetenzen und an sogenannten Soft Skills vorgewiesen werden? Und jetzt versuche ich so ein bisschen den Blick eben auf Theorien der Arbeitssoziologie zu richten, um das vielleicht erklären zu können, um dann diese Ableitung zu machen, wie sieht das eigentlich in linken Zusammenhängen aus? Und da möchte ich anfangen mit dem, was als postfordistisches Produktionsmodell vielleicht benannt werden kann oder sich zumindest angenähert werden kann. Damit verknüpft den Begriff der Subjektivierung von Arbeit. Dann will ich kurz davon ausgehend auf eben diese Punkte der Entgrenzung eingehen und auf auch den Punkt der Selbstverwirklichung und das so kurz rahmen mit dem, was man vielleicht als Flexibilisierung von Arbeit bezeichnen kann und davon abhängig, was man vielleicht mit dem Begriff der Prekarisierung und prekärer Arbeit beschreiben kann. Das versuche ich so ein bisschen schnell durchzugehen. Wenn da Verständnisfragen sind oder Nachfragen, können wir das dann auf jeden Fall nochmal gerne klären. Und wenn man sich diesen Postfordismus, und ich würde sagen, der heutige Kapitalismus lässt sich als ein postfordistischer Kapitalismus beschreiben und analysieren, wenn man sich dem annähern möchte, da dient natürlich als Interpretationsfolie, nicht als Kontrastfolie, aber als Interpretationsfolie nach wie vor das, was man als Fordismus bezeichnet. Ja, als Fordismus die Nachkriegs-BRD, ein keynesianischer Wohlfahrtsstaat, eine bestimmte Form von Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit, eine starke Ausprägung tayloristischer Arbeitsorganisation, Fließbandarbeit, Zerstückelung des Arbeitsprozesses. Was mir da wichtig erscheint ist, und das ist, glaube ich, wichtig für ein Verständnis für diese Wandelbarkeit der Anforderungen, ist das, was Marx als Transformationsproblem beschreibt. Ja, die Kontrolle über den Arbeitsprozess wird hier in den Mittelpunkt gestellt. Was passiert eigentlich innerhalb dieses Arbeitsprozesses, dass man sicher gehen kann, dass jetzt der Arbeitgeber, Arbeitgeberin sicher gehen kann, dass im Endeffekt auch das Produkt oder die Tätigkeit so ausgeführt wird, dass da am Ende auch das erwünschte Produkt oder Ziel irgendwie erreicht wird. Und da zeigt sich eben für diese Zeit des Fordismus in Deutschland, würde ich sagen, so ab den 50ern oder bis ungefähr Mitte der 70er Jahre, das versucht wurde, und das gilt natürlich auch für tayloristische Arbeitsorganisationen im Allgemeinen, dass die Persönlichkeit, die menschlichen Eigenschaften ganz stark außen vor gehalten wurden. Also die Kontrolle verlief über den Takt der Maschine, über diese starke Arbeitsteilung, über spezifische Zeitsysteme, um eben genau diese persönlichen Eigenschaften der Arbeitssubjekte außen vor zu halten. Und wenn man sich so die 70er Jahre anschaut, 1970er Jahre, kam natürlich genau eine Kritik an diesen bestimmten Arbeitsformen auf, ja, an diesem endpersönlichen, entfremdeten Arbeitsformen. Es kam diese Forderung nach Selbstentfaltung, nach Mitsprache, nach persönlichen Ansprüchen in der Arbeit auf. Und da würde ich mit der Analyse von Luc Boltanski und Eve Chapello in ihrem Buch Der neue Geist des Kapitalismus, da würde ich auch mitgehen. Das bezeichnen sie dort als Künstlerkritik. Und was sie in ihren Analysen dann auch weiterführen, ist aufzuzeigen, dass der Kapitalismus in der Lage ist, genau auf diese Kritik an den Arbeitsverhältnissen zu reagieren. Ja, also, und der Kapitalismus ist in der Lage, diese Kritik und Forderung zu vereinnahmen
und macht genau daraus eine Produktivkraft. Und aus dieser Forderung und aus dieser Forderung nach Persönlichkeit, nach dem Einbringen der persönlichen Elemente in die Arbeit, ja, wird auf einmal eine Anforderung. Wird eine Anforderung, mit Haut und Haar dabei zu sein. Und da zeigt sich, dass Persönlichkeit verwertbar wird. Und dadurch werden natürlich auch die Zugänge an den Verkauf der wahren Arbeitskraft sind zumindest einem Wandel unterworfen. Das zeigt sich vor allen Dingen auf zwei Ebenen. Ist nur eine Ebene für uns, glaube ich, stärker interessant. Die eine Ebene ist, es zeigt sich vor allen Dingen in dem Aufkommen von so neuen Produktionssystemen. Ja. Also die Stichworte wären hier sowas wie Toyotismus in den 80er Jahren in Japan. Der Begriff des Lean-Managements, das Aufkommen von so Gruppenarbeit, auch in so klassischen Wertschöpfungsketten wie Automobil oder sowas. Wichtiger für uns ist, glaube ich, dieses Aufkommen von so neuen Management-Systemen. Ja. Auf einmal ist nämlich im Gegensatz zum Fordismus alles Persönliche total willkommen, ja, und wird sogar eingefordert. Ja. Also die Sozialität, die soziale Intelligenz, das Miteinander, idiosynkratische Eigenschaften, eben das, was mit Marx als die lebendige Arbeit beschrieben werden kann, wird vereinnahmt. Ein Buchtipp, den ich dazu habe, ist ein Buch von Carl Cederström und Peter Fleming, das nennt sich Dead Man Working. Da beschreiben die eigentlich sehr gut, wie Unternehmen in USA und England genau diese neuen Management-Theorien, die man vielleicht auch als Liberation Management bezeichnen kann, auf einmal greifen. Und das ist ein Phänomen, das ich als erzwungene Zwanglosigkeit beschreiben würde. Ja, man ist auf einmal aufgefordert, seine Ansprüche zu formulieren, man bringt seine Lieblingsmusik mit, es gibt sowas wie so Casual Friday oder sowas, es gibt so Emo-Runden, bevor es losgeht, es gibt Firmenhymnen, flache Hierarchien, auf einmal geht man mit seinem Chef oder Chefin kickern, es gibt diese unsäglichen Teambuilding-Maßnahmen, Hochseilgärten, Coworking Spaces etc. pp. Was hier auffallend ist, dass die Arbeit im Gegensatz zu einer klassischen Trennung von Arbeit und Freizeit oder Arbeit und Leben, die Arbeit wird selbst zu einer Lebensweise. Das ist, glaube ich, das Interessante daran. Ja? Wird Teil des Lebens. Es geht auch nicht mehr darum, dass man so diese Arbeit unabhängig davon macht oder auch dadurch vielleicht die Möglichkeiten hat, diese Arbeit oder Lohnarbeit an sich zu kritisieren. Ja? Die wird Teil des Lebens und diese Soft Skills, die müssen eigeninitiativ erlernt werden. Das zeigt sich auch in der Wirtschaft, ja, dieser sogenannte IKEA-Effekt. Auf einmal kommt so Do-it-yourself eben auch in der Wirtschaft, im Postfordismus an. Ja, das zeigt sich vor allen Dingen in so Bereichen der Kreativwirtschaft, das zeigt sich aber auch in sowas wie so Start-up-Firmen. Ich weiß nicht, ob jemand öfters in Berlin ist, da zeigt sich ja so ganz extrem auf so Social Entrepreneurship-Messen. Das zeigt sich auch an so Begriffen der New Economy. Da hat man sofort so diese Silicon Valley-Unternehmen vielleicht vor Augen. Das zeigt sich aber auch in ganz einfachen Dienstleistungsökonomien. Und was das aber bedarf, diese Anforderung an die Arbeitsobjekte, ist natürlich auch so einer bestimmten ideologischen oder diskursiv vermittelten Rahmung. Ja, das ist so die Begriffe des Unternehmertums, Eigeninitiative, Authentizität, sei du selbst in der Arbeit, Zeitschriften wie Business Punk, ja, so Zeugs. Und es bedarf auch immer einer freiwilligen Leistung und Arbeit am Selbst, um mitmachen können. Man kann nicht einfach irgendwas machen, man kann jetzt auch nicht mehr als Kleinunternehmer irgendeine Wurstbude gründen, das muss halt eine coole Wurstbude sein. Und was mir daran aber wichtig ist, diesen postfordischen Arbeitsorganisationssystem, dass sich die Kontrolle über die Arbeit eben nicht auflöst, die wird nur anders vermittelt. Und die wird so vermittelt, dass eben diese Anforderungen, was man vielleicht so als so reklamierende Subjektivität bezeichnen kann, normative Forderungen der Arbeitsobjekte werden aufgenommen, ja, und werden zu Kontrollprinzipien über die Arbeit. In Unternehmen zeigt sich sowas in so Begriffen vielleicht wie indirekter Steuerung, Zwang zur Autonomie oder das, was Günter Voss mal als fremdorganisierte Selbstorganisation bezeichnet hat. Und das hat natürlich eine Kehrseite. Ne? Diese Kehrseite daran ist, dass halt eben diese Eigenverantwortung, dieses Selbstmanagement, eine Selbstrationalisierung ganz stark in den Vordergrund kommt. Und da zeigt sich dann genau dieses Phänomen auch dieser Entgrenzung. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen zunehmend. Und das zeigt sich an sowas wie, dass sich feste Arbeitszeiten auflösen. Auf einmal sind Kolleginnen auch Freundinnen. Topics aus Jobs verlagern sich ganz stark in die Freizeit. Und man muss auch psychisch immer dabei sein. Es gibt halt so keinen Moment, wo man halt auch davon mal abschalten kann oder Abstand nehmen kann. Und das zeigt sich natürlich auch in dem Aufkommen von ganz vielen Formen von Erschöpfung oder auch neuen Entfremdungsformen. Und die Arbeit ist immer Teil des Lebens. Was halt nicht heißt, dass man Arbeit an sich kritisiert, sondern eigentlich eher dazu kommt zu sagen, naja, ich muss halt eigentlich nur so meine Work-Life-Balance, ist ja auch so ein Zauberwort des Postfordismus, irgendwie in Ausgleich bringen oder zum Funktionieren bringen, dann läuft das schon. Und das hat natürlich auch diese ideologischen Anforderungen, von denen ich eben schon gesprochen habe. Und das ist dieser Begriff der Selbstverwirklichung, der ja auch eben gerade in linken Strukturen oder in so Do-it-yourself-Strukturen immer wieder aufkommt. Ja. Also Arbeit wird zu so einer Form von Lebensaufgabe. Ja? Und man muss auch diese Spielregeln internalisieren, um arbeitsmarktfähig zu sein auf einmal. Ja? Und das bedeutet zum Beispiel eine Bereitschaft zur Höchstleistung. Das bedeutet auch eine Bereitschaft zur Hingabe zur Selbstausbeutung. Ja? Wichtig ist halt im Rückgriff auf diesen postfordistischen Kontrollformen, diese Kompetenzen zum Erreichen von diesen Zielen müssen halt eigenständig erlernt werden. Und es bedarf einer Opferbereitschaft für eine gemeinsame Sache. Und da kommen wir auch langsam zum Kern, worauf ich eigentlich hinaus will. Es bedarf einer Opferbereitschaft zu einer gemeinsamen Sache in Kollektiven oder in Projekten. Und gerahmt wird das durch eher objektive Bedingungen. Und das würde ich als Flexibilisierung der Arbeitswelt bezeichnen. Das will ich aber jetzt auch nur ganz kurz durchgehen. Das ist halt so dieses Aufkommen von Teilzeitarbeit, von Leiharbeit, also im allgemeinen atypischen Beschäftigungsverhältnissen, Minijobs. Das, was jetzt heutzutage als hybride Erwerbsarbeit bezeichnet wird, Solo-Selbstständigkeit. Diese Flexibilisierung der Arbeitswelt zeigt sich eben auch dadurch, dass mittlerweile in Deutschland jeder Vierte im Niedriglohn oder jede Vierte im Niedriglohnsektor arbeitet. Mit der Anforderung, dass man mobil sein muss, dass man zeitlich flexibel einsetzbar sein muss, dass man eben auch mal Durststrecken in Kauf nehmen muss, dass man möglichst viele Schlüsselqualifikationen haben muss, dass man möglichst breit einsetzbar ist etc., das kennt ihr ja bestimmt. Und da ist natürlich ein Punkt, der jetzt arbeitssoziologisch, aber auch meiner Meinung nach gesellschaftstheoretisch interessant ist, eben dieses prekäre Potenzial dieser neuen Arbeitsformen und auch dieser neuen Anforderungen an Arbeitskraft, eben diese Risiken, monetäre Risiken, Unsicherheiten der Lebensplanung. Oder das, was Friederike Bahl mal in einer Untersuchung zum Dienstleistungssektor als Verlust der Zukunft beschrieben hat. Also eine Zukunft ist gar nicht mehr vorstellbar, weil man in der Gemengelage der Gegenwart in seinen Arbeitsverhältnissen so drin ist, dass man sich auch selbst darauf reduziert und seine Zukunftsvorstellung eigentlich auf das Jetzt reduziert. Dieses prekäre Potenzial kann man vielleicht auch mit Robert Castell als eine soziale Schwebelage bezeichnen. Ja, das ist der Prozess der Prekarisierung von Arbeit und Leben, dem immer mehr Personen ausgesetzt sind. Und meine These vor diesem Hintergrund dieser arbeitssoziologischen Theorien wäre nämlich, dass die meisten von uns genau diese Anforderungen und Kompetenzen, die heutzutage im Kapitalismus gefordert werden, in jahrelanger prekärer Arbeit und Selbstzurichtung erlernt haben. In Küfers, bei der Organisation von Partys, Open Airs, Konzerten, Politveranstaltungen, Wohnprojekten, Kunstausstellungen, Kneipenkollektiven etc. Man könnte sagen, es ist sozusagen, man hat selber ein jahrelanges Praktikum für einen sich gewandelten Kapitalismus durchgemacht, den man eigentlich aus dem Weg gehen will. Und da kommen wir zurück zum Anfang, nämlich zu der Frage, was macht eigentlich diese Arbeit attraktiv, wenn man in vielen Bereichen erstmal keinen Unterschied finden kann zum kapitalistischen Normalunternehmen. Und das ist jetzt so ein bisschen das, was ich in so Diskussionen aufgenommen habe, die ich da geführt habe. Und da kommt immer wieder dieser Punkt der Arbeitsatmosphäre. Ich arbeite mit meinen Freundinnen, ich arbeite an einer guten Sache, ich kann aussehen, wie ich will, es gibt weniger Entfremdung. Und da würde ich halt sagen, dass der Kapitalismus schon seit den 80er Jahren genau in der Lage ist, diese Arbeitsatmosphären selbst herzustellen. Ja, das zeigt sich in sowas wie flachen Hierarchien, das zeigt sich im veganen Essen auf der Schaft. Also hat der Kapitalismus selbst diese Arbeitsatmosphären als Ressource zur Effizienzsteigerung übernommen und zum Teil auch besser übernommen. Ja, das zeigt sich in sowas wie Gruppenarbeit, Entscheidungsfindungsprozessen, Unter-AG-Strukturen und so weiter. Diese Übernahme in linken Projekten oder Zusammenhängen führt eben genau dazu, dass auch hier sowas entsteht wie so ein erhöhter Zwang zur Selbstorganisation und Kontrolle. Da muss man halt sich nur anschauen, wie funktioniert diese Selbstorganisation und diese Kontrollform. Das zeigt sich auch in sowas wie so Anerkennungsstrukturen vielleicht. Was ist denn, wenn man auch in einem linken Zusammenhang oder in einem Kollektiv einfach nicht mehr kann? Fällt man dann aus dem sozialen Freundschafts-, Arbeits-, Projektnetz einfach raus? Wird man da aufgefangen? Was passiert eigentlich dann? Ein weiterer Punkt, der dann immer in diesen Diskussionen aufkommt, dass man sagt, ja gut, das war so mein Hobby oder ich veranstalte einfach gern Konzerte und das wird auf einmal zum Broterwerb. Das führt natürlich genau zu dieser Gefahr der Entgrenzung, ja, die liegt auf der Hand. Also da kann man sich halt fragen, ja wo bleibt denn die Kraft, ja, wenn man noch in einem Club feiern geht, an dem man halt sonst auch ständig arbeiten muss, ja, oder ist da noch die Kraft und Muße da in der Woche in diesem Club, wo ich sonst bis morgens um 10 an der Theke stehen muss, auf eine Politveranstaltung zu gehen? Und da wäre zum Beispiel auch eine polemische Frage, die ich stellen würde. Ja, wo ist denn genau der Unterschied, ja, zu so aktuellen Phänomenen wie Co-Living Spaces, wo man so zusammenarbeitet und lebt? Wo ist da eigentlich der Unterschied zu einem Hausprojekt? Oder dass man mit seinen WG-Mitbewohnerinnen dann abends noch hinter der Bar steht? Ein anderer Punkt, der da immer wieder aufkommt, ist eben dieses, was ich am Anfang schon gemeint habe, mit die Hoffnung auf die Zukunft. Ja, da ist das IFZ wirklich ein gutes Beispiel. Da wurde immer gesagt, ja, wir müssen jetzt hier diese Durststrecken zusammen durchgehen. Und wenn es dem Club besser geht, dann gibt es auch eine Lohnsteigerung. Ja. Das kennt man auch aus so Start-up-Geschichten. Und das ist natürlich ein durch und durch kapitalistischer Wachstumsgedanke. Man fühlt sich sozusagen in die Unternehmerlogik ein. Ja, man fühlt sich auch als Arbeitssubjekt, die einfach nur an der Bar dort steht, genau in diese Unternehmung ein und sagt, ja, ich mache hier mit, es werden rosigere Zeiten kommen. Und was natürlich relativ offensichtlich ist an diesem Punkt ist, das ist total prekär. Das kann natürlich dazu führen, dass halt so diese prekäre Arbeit, aus der man eigentlich raus will, wo man nicht bereit ist, die vielleicht sonst irgendwo mitzumachen, im schlimmsten Fall auf Dauer geschaltet wird. Und ist natürlich auch sehr stark abhängig von objektiven oder unsicheren Marktfaktoren, denen halt Clubs oder Kleidenkollektive eben ausgesetzt sind. Man kann ja noch so viel Partys machen, wenn da keiner kommt, ja, oder wenn diese Bookings immer teurer werden oder sonst irgendwas, dann wird das schwierig. Ein Punkt, und ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch durchaus diskutieren kann, ist eben diese Form des Schutzraumes. Und das ist ein Schutzraum vor eben gesellschaftlicher Zurichtung und Gemeinheiten, die einem da so widerfahren. Was weiß ich, sowas wie Amt, Eltern, Isolation, Studium, Ausbildung, Lohnarbeit, harzen müssen, Aktivierungszwang, Leistungsdruck, ja, Körperideale, Sexismus etc. Und da würde ich aber sagen, dass halt eben auch in linken Zusammenhängen diese Konkurrenzverhältnisse oder Diskriminierungsformen vielleicht eben nicht außen vor sind. Ja. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in Zusammenhängen, die abhängig von Marktlagen sind. Ja, wer steigt hier eigentlich auf? Wer muss hier auf Gewerbe arbeiten und wird den Sommer über gekündigt, damit es fürs Unternehmen besser ist, für den Club? Wer bekommt die wenigen Festanstellungen? Festanstellung heißt in dem Bereich dann sowas wie 450-Euro-Jobs. Wie verlaufen hier diese Szene-Hierarchien und wie verlaufen auch so Wissenshierarchien in linken Zusammenhängen? Das ist eine Frage, die ich halt auf jeden Fall sehr wichtig finde. Und ein weiteres Argument ist ja wieder dieses Argument der Selbstverwirklichung. Ja, man macht was an einer gemeinsamen Sache. Und ich würde halt sagen, dieser Begriff der Selbstverwirklichung muss auf jeden Fall gefüllt werden mit Inhalten. Was ist denn diese gemeinsame Sache? Und das bedarf natürlich einer ständigen Reflexion. Und ich sehe ganz oft die Gefahr oder aus dieser Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, ist, dass halt genau dieser ständige Reflexionsprozess ausbleibt. Man schafft sich einen Raum und dann wird das schon irgendwie. Und alle verharren in diesem Raum über Jahre, bis man nicht mehr kann. Das ist halt eine Gefahr, die ich sehe und auch eine Gefahr, die ich natürlich sehr schade finde. Und ich würde sagen, diese Selbstverwirklichung ist im schlimmsten Fall auch einfach nur eine andere Ebene der Suche nach so Sinn und Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns, ja, nach Authentizität, wo ich jetzt auch gar nicht genau weiß, was das sein soll, ja, nach Eigensinn. In der Arbeitssoziologie heißt es immer Eigensinn. Das ist die Suche nach Eigensinn in der Arbeit. Ja, und das ist halt wirklich der Begriff der Selbstverwirklichung, würde ich sagen, das sind natürlich auch die Grenzen dieses Begriffs, ja, und auch die Grenzen, die man sich, glaube ich, auch selbst immer in seinem Tun irgendwie aufzeigen muss. Das ist ein zur Ideologie geronnener Alltagsbegriff. Ein Alltagsbegriff, der im Kapitalismus wunderbar funktioniert. Und da sind eben auch im linken Club oder im linken Kleidungskollektiv, im Hausprojekt, klare, objektive Grenzen gesetzt. Und vor diesem ganzen Hintergrund, den ich bis jetzt so erzählt habe, habe ich eben ein paar Thesen, die ich gerne zur Diskussion stellen würde oder auch einfach gerne hören würde, was ihr dazu, die vielleicht auch selber in genau diesen Strukturen involviert seid, was ihr dazu sagt oder ob ihr euch da wiederfindet oder ob ihr vielleicht sogar Argumente habt, ja, die dem entgegenstehen, wo man sagen könnte, ah ja, das ist ein Punkt, dann könnte man gemeinsam darüber diskutieren, wie das auch anders sein könnte. Und diese Thesen, die würde ich jetzt einfach noch schnell vorlesen und zu diesen abschließenden Fragen kommen und dann war es das auch schon. Und die erste These, die ich habe aus meiner Beschäftigung, ist eben, dass das linke Zentrum keine objektive Alternative zum Normalbetrieb ist. Es kann einem oder einer im besten Fall vor dem Schlimmsten bewahren, im Negativen fällt es hinter gewerkschaftlich und sozial erkämpfte Standards, ja, Arbeitsrechte, Arbeitsschutz etc. weit zurück. Und sowohl der Club als auch das Kneipenkollektiv als auch das autonome Zentrum, das ist ja vielleicht nochmal ein besonderer Fall, sind selbsterrichtete Experimentierfelder, um genau die Soft Skills zu erlernen oder weiter auszubilden, die gerade genau das Schmiermittel sind, die den postfaschistischen Laden am Laufen halten. Und auch die Lebensaufgabe, ja, das ist ja auch irgendwie ganz, ganz witzig, sich diesen Begriff der Lebensaufgabe oder die Doppeldeutigkeit dieses Begriffs anzuschauen, auch diese Lebensaufgabe in linken Räumen lässt sich somit als System permanenter Bewährung beschreiben, ja, und läuft Gefahr, die eigenen Belastungsgrenzen für die gemeinsame Sache zu verkennen. Und eine weitere These, die ich hätte oder was mir auch immer wieder auffällt, ist, solange eben die eigenen Arbeitsverhältnisse im Vergleich zu denen des Normalbetriebs bewusst oder unbewusst aufgewertet oder verklärt werden, wird dadurch aber genau einer Reflexion oder auch einer selbstkritischen Auseinandersetzung der Weg verstellt im schlimmsten Fall. Und eine weitere These, die ich habe, die ich auch immer wieder sehe, ist, dass prekäre Lebensverhältnisse, denen immer mehr von uns täglich ausgesetzt sind, werden einfach mit prekären Verhältnissen erträglich gemacht. Man treibt somit sozusagen den Teufel mit dem Beelzebub aus, vielleicht kann man es so nennen. Ja. Eine weitere These, die hoffentlich auch ein bisschen positiver ist, ist, dass eben solidarisches Miteinander und Arbeiten in linken Zusammenhängen, und da würde ich auch sagen, das ist die Stärke, ja, und dafür würde ich auch linke Zusammenhänge und Kollektivstrukturen immer verteidigen, bis zu einem gewissen Grad zumindest immer verteidigen. Das kann als Bedingung der Möglichkeit gesehen werden, um eben Auswege aus dieser Gesamtscheiße, in der wir irgendwie alle drin sind, zu erfahren, auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Aber auch genau diese Momente des solidarischen Miteinanders laufen eben Gefahr, durch die real in ihnen stattfindenden Abläufe und Arbeitsverhältnisse konterkariert zu werden. Und es entsteht dann, meiner Meinung nach, sowas wie ein Parallelbetrieb, der aber eben eng mit dem Normalbetrieb verschlungen ist, über diese Arbeitsorganisation, über diese Übernahme bestimmter Anforderungen, die längst in unserer Alltagswelt die maßgeblichen Anforderungen sind. Ich würde auch sagen, dass eben dieser stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse, und das finde ich auch wirklich einen der stärksten Punkte in der Marx'schen Analyse des Kapitalismus, ist eben auch in linken Zusammenhängen oder Zentren nicht verschwunden. Auf einer individuellen Ebene und spiegelt sich aber auch genau strukturell in diesem Atem mit der Marktlage und bestimmten Abhängigkeiten von öffentlichen Geldern, von Töpfen, von Fördertöpfen. Wie bezahle ich die Band? Ja, wie bezahle ich Referentin, die vorbeikommt? Spiegelt sich auch eben auf dieser Ebene genau wieder. Und da droht letztendlich eine Gefahr der bestimmten Form von Elendsverwaltung und eben einem Einrichten in Verhältnissen, denen eigentlich entsprungen werden will. Und das kann im schlimmsten Falle eben den Effekt haben von politischer Lethargie, ja, und auch den Effekt der Selbstausbeutung. Und wenn man das jetzt nochmal so versucht, ein bisschen theoretisch rückzukoppeln, ne, das ist ja auch relativ viel aus so einer Erfahrung, da gibt es so verschiedene Erklärungsmuster oder verschiedene Ansätze, die mir da so aufgefallen sind, die vielleicht zumindest so Richtungen aufweisen können, wie man sich das halt auch erklären kann und daraus auch so Schlüsse für das eigene Tun ziehen kann. Und die greifen, glaube ich, alle nicht einzeln, aber vielleicht lässt sich daraus so eine Art Potpourri zusammenbauen. Und man könnte dieses ganze Phänomen Arbeiten in linken Zusammenhängen natürlich unter so einem ideologiekritischen Aspekt sehen. Ne? Der macht Sinn, greift aber auch zu kurz. Ne? Weil ich davon ausgehe, dass es halt in den meisten Zusammenhängen noch nicht so was auftaucht, was als notwendig falsches Bewusstsein beschrieben werden kann. Es gibt da jetzt nicht eine Wahrnehmung des Kollektivs oder der Gesellschaft als Naturgesetz, als Gesetzmäßigkeit, dass es so ist und nicht anders sein kann. Es ist auch nicht, ideologiekritisch gesehen, ein sogenannter Priesterbetrug von oben. Ja, das, was Marx in der deutschen Ideologie beschreibt oder was Horkheimer, Adorno im Kulturindustrie-Kapitel beschreiben. Weil dafür sind die Arbeitssubjekte oder wir alle dann wahrscheinlich doch immer noch in dem Bewusstsein, was da passiert. Deswegen weiß ich auch nicht genau, das könnten wir diskutieren, ob das eine Form von Arbeitsfetisch ist. Ja? Also diese Kompromissbereitschaft, sich so zu überarbeiten und so stark in dem eigenen Umfeld sich zu verausgaben, ob das eben eine Form von Arbeitsfetisch ist, so wie Marx das im Fetischkapitel beschreibt. Ne? Wenn er sagt, sie wissen es nicht, aber sie tun es. Da würde ich ja sagen, naja, aber wenn man sich da umschaut, wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, dann müsste man ja eher sagen, sie wissen es, aber sie tun es. Die letztendliche Frage ist da wirklich, woher kommt diese Kompromissbereitschaft der Selbstausbeutung? Und da könnte man vielleicht auch, vielleicht eher so sozialpsychologisch oder auch psychoanalytische Ansätze auf die zurückgreifen und sagen, gut, das ist halt ein Verdrängungsprozess, ja, der funktioniert sowohl individuell, aber auch eben kollektiv. Und wenn ich mir so diese ganzen Veranstaltungen zu Arbeiten anschaue, wo es eben um so Anekdoten geht, um wie man da seine Nische gefunden hat, ja, das ist halt ein einseitiger Bezug, der vielleicht auf diesen Verdrängungsprozess hindeuten könnte. Ne? Und das könnte man zum Beispiel auch genauer mal untersuchen unter dem Aspekt oder unter den eben so psychoanalytischen Zugang, den Lutz Eichler da gewählt hat in seinen Büchern. Das eine heißt System und Selbst. Das andere heißt Subjektivität im Postfordismus. Und was er da beschreibt, ist ein Auftauchen oder Aufkommen eines neuen Sozialcharakters, wie er es nennt. Den sieht man vor allen Dingen in der Kreativwirtschaft. Und das ist ein Sozialcharakter, der vermeintlich freiwillig in diese Prekarität eingeht. Und was dort vorherrscht, ist ein Bild der Welt, in der eben diese objektiven ökonomischen Strukturen und die Verfasstheit kapitalistische Arbeitsorganisation einfach außen vor gelassen werden. Und da schreibt er nämlich in diesem, ich glaube, es ist ein System und Selbst, da beschreibt er diesen Sozialcharakter folgendermaßen. Da sagt er, es gibt in diesem Bild keine objektiven Strukturen, die diesen autonomen Subjekten prinzipiell entgegenstünden. Erst recht keine Verselbstständigung des Allgemeinen. Wenn die an die Arbeitswelt gestellten Forderungen nach selbstständiger, interessanter und kommunikativer Arbeit nicht erfüllt werden, dann ist dieser Sozialcharakter der Überzeugung, sich zurückziehen zu können. Er glaubt, innerlich auf Tauchstation gehen, sich anderweitig engagieren, den Arbeitsplatz oder Betrieb wechseln zu können. Das heißt, er hat die Lösung möglicher Schwierigkeiten, monotone Arbeit, schlechtes Betriebsklima, autoritäre Chefs, schlechtes Gehalt, selbst in der Hand. Er wählt individuelle Strategien, weil es strukturelle Probleme, auf die kollektiv geantwortet werden könnte oder müsste, eigentlich nicht gibt. Und davon abgeleitet wäre sich vielleicht auch die Frage zu stellen, ob es eben nicht auch in linken Zusammenhängen so ein postfordistisches Phänomen auftritt, das arbeitssoziologisch eben als ideologisierte Subjektivität bezeichnet werden kann. Ja, eben, dass diese Anforderung an die Persönlichkeit, an die Subjektivierung von subjektiven Einflussnahmen auf den Arbeitsprozess, auf die Arbeit, die man da macht, eigentlich vorher kommen, was ich am Anfang oder relativ am Anfang eben als diese ideologische, diskursive Vermittlung von dem idealen Arbeitssubjekt sehe. Und da könnte man vielleicht auch mit Marx oder auch mit späteren Arbeiten, die am Institut für Sozialforschung in Frankfurt getätigt wurden, eben nicht mehr von einer rein realen Subsumption unter das Kapital sprechen, sondern draufgesetzt von einer ideellen Subsumption. Eben, dass diese Autonomie, dass dieser Zwang zur Selbstverwirklichung so stark gemacht wird. Und da scheint es mir, dass eben auch in linken Zusammenhängen, ob man will oder nicht, genau darauf zurückgegriffen wird. Und noch eine Frage, die ich mir stelle oder die ich fest zur Diskussion stellen will, ist, ab wann findet eigentlich auch in so linken Kollektiven eine Überidentifikation mit dem Arbeitsplatz statt? Wo ist der Unterschied zwischen diesen neuen Unternehmen und diesen Hymnen, diesen Morgenappellen, diesen Musikvideos, Merchandise zu sowas wie einem Beutel vom IFZ, von bestimmten Dresscodes, vom Habitus, den man sich dort aneignet, von den bestimmten Konsumformen, Siebdrucklogos auf Klamotten etc. Also man macht ja auch in diesen linken Zusammenhängen genau diese Zugehörigkeit nach innen und nach außen stark, ja? Was in Unternehmen aber auf vielleicht ähnlich oder fast gleiche Weise genauso passiert. Und das sind alles Fragen, die ich selber nicht beantworten kann. Aber was mir, glaube ich, wichtig ist, dass man sich diese Fragen eben stellt, auch selbst stellt als eine Person, die genau in diesen Arbeitsverhältnissen freiwillig oder mehr oder weniger freiwillig arbeitet. Ja? Und das sind auch Fragen, die man eben gemeinsam diskutieren kann. Ja? Und wenn der Vortrag dazu beiträgt, hat er ja vielleicht schon ein erstes Ziel erreicht.